Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Es ist Freitag, der 13. Juni 1980. Es ist der schlimmste Tag im Leben von Ellen. Es ist ein Tag, an dem sich alles für immer verändert. Ellen ist an diesem Tag auf Geschäftsreise. Der zweifache Familienvater und Elektroingenieur muss gemeinsam mit zwei Kollegen übers Wochenende nach Minnesota fliegen, um bei einem großen Kunden ein neues technisches System zu installieren. Also eigentlich Business as usual. Seine Frau Betty bleibt am Wochenende über mit den beiden gemeinsamen Töchtern zu Hause. Ellen weiß, wie herausfordernd das für sie ist. Besonders, weil die Kinder noch sehr klein sind. Die Ältere ist 5, die Jüngere gerade mal 1 Jahr alt.
Seit ein paar Stunden schon versucht Ellen, Betty anzurufen. Doch sie geht einfach nicht ans Telefon. Was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Voller Sorge bittet er schließlich telefonisch seine Nachbarn um Hilfe. Da auf ihr Klopfen niemand reagiert, verschaffen sich die Männer gewaltsam Zugang zum Haus. Sie hören das weinende Baby sofort. Das Kind hockt in seinem Gitterbett, vollkommen außer sich und schon richtig heiser. Es ist offensichtlich, dass es den ganzen Tag dort gelegen haben muss, ohne gefüttert oder gewickelt zu werden. Sofort nimmt es jemand hoch. Aber wo ist die Mutter?
Die Männer schauen im Schlafzimmer nach, im Wohnbereich, in der Küche. Dann sehen sie die Blutspur. Dazu ein stechender Geruch. Ganz, ganz vorsichtig nähern sie sich der Tür zur Waschküche. Sie quietscht leise, als sie aufdrücken. Und dann der Schock. Pures Entsetzen. Hastig wenden die Männer den Blick ab. Denn auf dem Boden der Waschküche liegt die Leiche von Betty. Daneben eine Axt, knapp 1 Meter lang und blutverschmiert.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fall der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Und zugegeben, das war ein ganz schön krasser Einstieg. Und weil viele von euch und wir ebenfalls das nicht so gut haben können, wenn Kinder in Verbrechen involviert sind, möchten wir euch vorab eine kleine Entwarnung geben. Es kommen keine Kinder in diesem Fall körperlich zu Schaden. Die beteiligten Erwachsenen kümmern sich zu jeder Zeit so gut wie eben möglich. Die Kinder, die in dieser Folge erwähnt werden, sind mittlerweile erwachsen. Wie sich das Geschehene psychisch auf sie ausgewirkt hat, wissen wir nicht. Es steht außer Frage, dass so ein Verbrechen Narben hinterlässt, die man nicht sehen kann. Gerade wenn eine so nahestehende Person wie die eigene Mutter Opfer eines so brutalen Gewaltverbrechens wird.
Das Baby war zum Zeitpunkt der Tat ja ungefähr 1 Jahr alt. Es bleibt zu hoffen, dass ihr kleiner Kopf das Gehörte nicht abgespeichert hat. Die ältere Tochter, die 5-Jährige, die war nicht im Haus, aber dazu gleich mehr. Wir befinden uns in einer kleinen Ortschaft namens Wiley, einer alten Eisenbahnstadt, die so südlich in den USA liegt, nämlich im Bundesstaat Texas. Und zwar ganz in der Nähe von Dallas. Dallas ist eine der größten Metropolen in Texas und, kleiner Fakt am Rande, Schauplatz der Ermordung von Präsident JFK, John F. Kennedy, 1963. Es ist übrigens ein totaler Zufall, dass wir gerade erst vor ein paar Folgen, nämlich in Folge 244, auch über eine Betty gesprochen haben, falls ihr die Folge schon gehört habt. Und auch diese Betty war tatsächlich ebenfalls in Dallas, in Texas, in einen Kriminalfall verwickelt und auch noch Anfang der 80er Jahre. Also sehr viele Zufälle auf einmal.
In Wiley leben Anfang der 80er Jahre etwa 3700 Menschen. Viele von ihnen sind hierher gezogen, um der Enge der Stadt und den hohen Wohnkosten zu entkommen. Nicht wenige arbeiten in den großen Firmen in Dallas und genießen am Feierabend die ländliche Idylle und die Ruhe der Kleinstadt. Heute leben in Wiley deutlich mehr Menschen als damals, nämlich etwa 60.000. Der Trend, in die Vororte der großen Städte zu ziehen, nimmt vielerorts, glaube ich, also eher zu als ab. Mit der Idylle ist es jedoch in Wiley an jenem 13. Juni 1980 erstmal vorbei. Ihr könnt euch vorstellen, dass Bettys Tod in so einer kleinen Ortschaft super schnell die Runde macht.
Tatsächlich ist es so, dass das Haus schon voller Nachbarn und Bekannten ist, noch bevor die Polizei überhaupt am Tatort eintrifft. Die muss die Leute jetzt erstmal rausscheuchen, um ihre Arbeit überhaupt erledigen zu können. Alan, Bettys Ehemann, der macht sich sofort auf den Weg zurück nach Hause, als er erfährt, was zu Hause passiert ist. Er muss nicht nur den Schock verdauen, sondern sich gleichzeitig auch um die beiden Kinder kümmern. Die ältere Tochter Alyssa ist an diesem schicksalhaften Tag gerade zum Spielen bei Freunden, die auch Kinder haben, bei einem Paar namens Candy und Pat. Der Plan war sowieso, dass sie dort übernachtet. Und Candy und Pat sind natürlich auch sofort bereit, Alyssa auch noch ein oder zwei Tage länger bei sich zu behalten.
Bleibt also noch das Baby Bethany, die von ihrem Vater erst einmal fest in die Arme genommen wird. So richtig weiß Alan selbst nicht, was er jetzt machen soll. Er muss erst mal richtig realisieren, was da überhaupt passiert ist. Dafür hat die Polizei aber einen Plan. Denn die Abläufe sind ja Routine. Erst müssen der Tatort und alle potenziellen Spuren gesichert werden, danach folgt alles Weitere. Die Sicherung des Tatorts bedeutet in diesem Fall ja, erst einmal die ganzen Leute zum Gehen aufzufordern. Es sind nämlich nicht nur Nachbarn und Schaulustige da, sondern auch erste Medienvertreter, die Wind von der ganzen Sache bekommen haben und unbedingt als erstes von dem ungeheuren Verbrechen berichten wollen.
Also ich würde mich da schön in mein Haus einschließen und nicht mehr vor die Tür gehen, weil der Mörder ja noch frei herumläuft. Aber gut, für viele ist es wahrscheinlich wie bei einem Autounfall. Da gaffen ja auch so einige und wollen unbedingt sehen, was da passiert ist. Aber na gut. Bettys gewaltsamer Tod jagt den Menschen in Wiley nicht nur einen großen Schrecken, sondern natürlich auch Angst ein. Denn sie wissen jetzt, dass unter ihnen ein Mörder ist, der eine junge Mutter brutal ermordet hat, während sie alleine zu Hause mit ihrem Kind war. Betty ist gerade einmal 30 Jahre alt geworden. Um einen Fall häuslicher Gewalt geht es hier nicht, das ist schnell klar. Denn Alan war ja nachweislich schon auf dem Weg zur Geschäftsreise. Und trotz einiger Differenzen in der Vergangenheit lief es bei dem Paar zum Zeitpunkt der Tat eigentlich ganz gut. Alan und Betty hatten sogar geplant, in der Woche nach der Geschäftsreise in den Urlaub nach England zu fliegen. Zum ersten Mal allein ohne Kinder.
Werbung. Werbung Ende.
Alyssa und Bethany hätten in der Zeit zu den Großeltern gehen sollen. Die Vorfreude auf diese Reise war echt groß. Für Betty hat es sich angefühlt, als würde sie zum zweiten Mal mit ihrem Mann auf Hochzeitsreise gehen. Und dann kam alles anders. Bei der Sichtung des Tatorts wird schnell klar, dass es einen Kampf zwischen Betty und dem Angreifer gegeben haben muss. Man entdeckt etwas Blut auf der Veranda, dann im Eingangsbereich und auf dem Innenrahmen der Tür. Auch im Badezimmer sind Blutspuren zu finden, auf dem Teppich vor der Badewanne und auf der Matte vor dem Waschbecken zum Beispiel, aber auch auf dem Fliesenspiegel oberhalb der Badewanne oder um den Abfluss herum.
Im Abflusssieb selbst hängen Haare und ganz offensichtlich stammen die nicht von Betty. Die Haffer bestimmt nicht. Es sieht ganz danach aus, als hätte der Mörder nach der Tat erstmal gründlich geduscht. Vermutlich war er nämlich so voller Blut, dass er unmöglich so hätte das Haus verlassen können. Und auch in der Küche sind Blutspuren zu finden, ebenso wie eine Kaffeekanne mit verbranntem Kaffee. Ein Hinweis, dass Betty vom Angriff überrascht worden sein könnte. Sonst hätte sie den Kaffee ja wohl vorher vom Herd genommen. Ja, und dann ist da der Hauswirtschaftsraum, beziehungsweise die Waschküche, wo man Bettys Leiche am Ende ja auch gefunden hat. Es gibt fast keinen Gegenstand, der kein Blut abbekommen hat.
Die Wände, die Gefriertruhe, die Tür zur Garage, alles ist voll. Das Blut auf der Gefriertruhe ist verschmiert, so als habe jemand versucht, es abzuwischen, es dann aber sein lassen. Dabei hat dieser jemand aber einen fast perfekten Daumenabdruck hinterlassen, vermutlich, als er sich abgestützt hat. Wir ersparen euch weitere Details. Ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn jemand mit einer Axt erschlagen wird. Auf dem blutverschmierten Boden sind aber auch Fußabdrücke zu erkennen. Es sieht ganz danach aus, als hätte der Angreifer bei der Tat Flipflops getragen. Und als hätte er einen recht kleinen Fuß.
Und falls ihr euch gerade wundert, der Mord geschieht ja Mitte Juni. Der Sommer in Texas ist immer sehr heiß, mit einer Durchschnittstemperatur von ungefähr 30 Grad Celsius. Da sind halt viele Menschen mit Latschen oder Flipflops unterwegs. Also, die Durchsuchungen gehen weiter. Auf der Kommode im Schlafzimmer findet man einen 20-Dollar-Schein in einer kleinen Box. Ein klarer Beweis für die Polizei, dass es sich nicht um einen Raubmord handelt. So eine leichte Beute hätte ein guter Dieb ja nicht liegen lassen. Auf dem Bett entdeckt die Polizei ein Buch über England, das Betty wohl gelesen hat, um sich auf die Reise mit ihrem Mann Alan vorzubereiten. Darin befindet sich ein Brief, den Betty am Nachmittag an ihre Mutter geschrieben hat.
Im Brief erzählt sie, wie viel noch zu Hause zu tun sei und wie happy sie ist, dass Alisa währenddessen bei ihrer Freundin Candy spielt. Die Kinder hätten tagsüber eine Veranstaltung von der Kirche mit anschließender Übernachtung dann bei Candy. Schon eine Erleichterung, wenn bei einer vollen To-Do-Liste nur ein statt zwei Kinder zu Hause sind. So viel erstmal zum Tatort. Kommen wir nun zur Autopsie. Bettys Kopf ist so schlimm zugerichtet, dass es erstmal so aussieht, als hätte ihr jemand mehrfach ins Gesicht geschossen. Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, dass es tatsächlich unzählige Hiebe mit der Axt waren, die Betty das Leben gekostet haben muss. Und zwar insgesamt 41.
28 der Schläge haben den Kopf getroffen. Weitere Wunden finden sich an den Händen, Armen, Beinen und am Oberkörper. Außerdem fehlt Bettys rechtes Auge. So wie es aussieht, könnte es der Täter absichtlich herausgeschlagen haben. Eine Tatsache, die der leitende Ermittler häufig bei Morden beobachtet, bei denen Täter und Opfer das gleiche Geschlecht haben. Wir reden hier die ganze Zeit von dem Mörder, dem Angreifer, dem Täter. Aber was, wenn wir es in diesem Fall in Wahrheit mit einer Täterin zu tun haben? Dazu würde ja auch der eher kleine Flip-Flop-Abdruck passen.
Sicher ist die Polizei sich jedenfalls nicht. Denn ein 41-facher Angriff mit einer Axt erfordert ziemliche Muskelkraft. Im Durchschnitt haben Männer zwar mehr körperliche Kraft als Frauen, doch das heißt ja nicht, dass Frauen nicht auch zu großen Kraftanstrengungen in der Lage sind. Wir haben hier in der Schwarzen Akte ja schon über so einige Frauen gesprochen, die teilweise echt grausame und gewaltsame Taten begangen haben. Zum Beispiel in Folge 225, auf der Spur der Giggling Granny, oder Folge 216, die wahre Geschichte der Ice Lady. Außerdem ist ja auch noch nicht ganz klar, unter welchen Umständen die Tat stattgefunden hat. Adrenalin kann den Menschen in extremen Situationen auch mal über die eigenen körperlichen Grenzen pushen.
In jedem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass Täter oder Täterin und Opfer sich gekannt haben. Die brutale Natur der Tat lässt sie sehr persönlich erscheinen. Mindestens einer der Axthiebe hat Betty getroffen, als sie schon tot war. Es ist also davon auszugehen, dass der Angriff etwa dann aufgehört hat, als Betty sich nicht mehr geregt hat. Wenn man jetzt diese Zahl von 41 Axthieben hört, dann hat man ja sofort Bilder im Kopf, wie auf die reglos am Boden liegende Betty eingeschlagen wird. Es muss also ein langer, blutiger und schmerzhafter Kampf gewesen sein. Aber allem Anschein nach hat die verantwortliche Person nicht noch weiter auf Bettys Leiche eingeschlagen, nachdem sie realisiert hat, dass Betty tot ist.
Und bevor wir weiter über die Ermittlungen sprechen, ist es höchste Zeit, dass wir etwas mehr über Betty sprechen. Denn über ihr Leben gibt es natürlich noch weit mehr zu erzählen, als nur, wie es zu Ende gegangen ist. Betty wurde 1950 geboren und ist mit zwei jüngeren Brüdern in einer kleinen Stadt in Kansas aufgewachsen. In einem Interview mit Snapped, einer amerikanischen True-Crime-Fernsehserie, erzählt einer von Bettys Brüdern, dass seine Schwester in der Schule immer sehr beliebt war. Die junge Betty beteiligt sich gern bei allen möglichen Schulveranstaltungen, macht Musik, spielt Theater und ist in der Schülervertretung aktiv. Ihr Traum ist es, selbst einmal Lehrerin zu werden, aber in der Grundschule.
Betty schreibt sich dann auch tatsächlich für ein Lehramtsstudium ein. Während ihres Referendariats lernt sie Alan kennen, der als Lehrassistent in einer ihrer Klassen arbeitet. Alan gilt im Gegensatz zu der aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Betty eher als Underdog. In einer Zeitung beschreibt ihn ein Journalist so: Alan ist ein kleiner, unscheinbarer Mann mit Hornbrille, aufgedunsenen Wangen und, selbst in jungen Jahren, ersten Anzeichen einer zurückweichenden Haarlinie. Zudem ist er schüchtern, was ihn oft streng, distanziert oder gar hochmütig wirken lässt.
Betty verliebt sich trotzdem in ihn. Ihr gefällt es, dass er aktiv in der Kirche ist, im Kirchenchor singt und einen ausgeprägten Sinn für Humor hat. Die beiden heiraten 1970, als Betty 20 Jahre alt ist und Ellen 23. Sie lassen sich in einem Vorort von Dallas nieder und bekommen schon bald ihre erste Tochter Elisa. Ellen nimmt eine Stelle bei einem großen Elektronikkonzern an, Betty kümmert sich um Kind und Haus, plant aber wieder als Grundschullehrerin zu arbeiten, sobald die Zeit reif dafür ist. Der sonntägliche Besuch in der Kirche wird schnell zu einem festen Bestandteil im Leben der beiden. Betty und Ellen sind Anhänger der First United Methodist Church von Lucas.
Und kurz zur Erklärung dazu: In diesem Glauben spielt die Bibel eine zentrale Rolle. Die Kirche betont die Bedeutung von Gnade, Heilung und persönlicher Heiligkeit. Auf ihrer Website schreibt die Kirche, dass die Heilige Schrift alles enthalte, was notwendig sei, um Heil zu bringen. Es sei außerdem wichtig, seinen Glauben in die Tat umzusetzen, indem man sich für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit einsetzt. Interessant an dieser Kirche ist, dass sie im Vergleich zu anderen Gotteshäusern von Frauen geführt wird. Wer die Kirche mal googelt, dem wird auffallen, dass sie heute ein bisschen anders heißt, nämlich nicht mehr First, sondern Good Shepherds United Methodist Church.
Durch die Gemeinde können Betty und Ellen schnell neue Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen. Zum Beispiel mit Candy und Pat, dem Pärchen, das Ellen viele Jahre später aushelfen wird. An dem Tag, den niemand von ihnen kommen sieht. Dem Tag, an dem Betty ermordet wird. Aber noch befinden wir uns Anfang der 70er Jahre. Betty hat also noch einige Jahre zu leben. Candy arbeitet als Sekretärin, Pat ist ebenfalls Elektroingenieur und die vier verstehen sich echt gut. Die beiden Paare verbindet auch, dass beide ein Kind im gleichen Alter haben.
Man könnte also sagen, dass Betty und Ellen gut in Wiley angekommen sind und sich hier ein schönes, ruhiges Leben aufgebaut haben. Sie haben zu diesem Zeitpunkt eine tolle Tochter, ein schönes Haus und ein soziales Netzwerk. Also eigentlich ist alles gut. Es mangelt ihnen beinahe nichts. Doch so richtig glücklich ist das Paar irgendwie trotzdem nicht. 1976 beginnt Betty wieder zu unterrichten. Da ist Tochter Elisa etwa 1 oder 2 Jahre alt. Eigentlich hatte sie sich darauf gefreut, wieder in ihren Beruf zurückzukehren und etwas mehr Abwechslung im Alltag zu haben. Aber die Klasse, der sie zugeteilt wird, die macht ihr das Unterrichten sehr, sehr schwer.
Die Schülerinnen und Schüler sind kaum zu bändigen und das Interesse der Kinder am Lernen hält sich auch sehr in Grenzen. Betty kommt gar nicht so richtig dazu, ihnen etwas beizubringen, weil sie sich immer um irgendwelche anderen Probleme kümmern muss. So wird die Arbeit für sie schnell zur Belastung. Dazu kommt, dass Ellen regelmäßig auf Geschäftsreise gehen muss und dass Betty einfach überhaupt nicht gern allein mit Elisa zu Hause ist. Seine Abwesenheit führt dazu, dass Betty sich zunehmend einsam fühlt. Romantisch gesehen läuft es bei dem Paar auch nicht mehr wirklich gut. Die letzte Intimität im Schlafzimmer ist schon viel zu lange her. Die Lust ist einfach nicht mehr da. Zumindest auf Bettys Seite. So erzählt Ellen es später. Was also tun?
Ja, Betty beschließt, dass es Zeit für ein zweites Kind ist. Bestimmt wird ein neues Baby frischen Wind in die Ehe bringen und sie wollte sowieso schon immer ein Geschwisterchen für Elisa haben. Der Zeitpunkt, wann das Baby kommen soll, wird genau geplant, denn Betty will das Kind in den Sommerferien zur Welt bringen, damit sie nicht viel vom neuen Schuljahr verpasst. Ausgehend von den Sommerferien rechnet Betty jetzt zurück, wann sie und Ellen das Kind dann zeugen müssen. Passend dazu gehen sie also in die Umsetzung. Abend für Abend, nüchtern, monoton und pragmatisch. Wirklich Freude bringt das keinen von den beiden, aber es funktioniert. Im Winter 1978 wird Betty schwanger. Sie und Ellen machen eine Paartherapie und schaffen es auch tatsächlich, ihre Beziehung wieder neu wiederzubeleben. Das heißt, eigentlich ist alles gerade echt mal wieder so richtig gut, als Betty dann aber plötzlich brutal aus dem Leben gerissen wird.
Die Polizei macht sich also nun auf die Suche nach Zeugen, die möglicherweise etwas gesehen oder gehört haben könnten an jenem Tag. Sie sprechen mit Freunden und Verwandten der Familie, um die Dynamik zwischen Betty, Ellen und ihrem sozialen Umfeld zu verstehen. Wer könnte etwas gegen sie haben? Was könnte ein mögliches Motiv für einen so brutalen Mord sein? Wir hatten es ja vorhin schon gesagt. 41 Hiebe mit der Axt legen die Vermutung nahe, dass Betty die Person gut kannte, die sie getötet hat. So ein brutaler Mord ist meist etwas sehr Persönliches.
Tatsächlich findet die Polizei auch eine Zeugin, die an dem Tag etwas sehr Interessantes beobachtet hat. Diese Zeugin ist eine Freundin von Elisa und gerade mal 5 Jahre alt. Sie erzählt, dass sie am Vormittag zum Haus der Familie gegangen sei, um mit Elisa zu spielen. Es habe ihr aber niemand aufgemacht, als sie geklingelt hat. Sie habe aber gesehen, wie am späten Vormittag eine eher kleinere Frau mit blonden Haaren und Brille das Haus verlassen habe, nämlich Candy. Und von Candy haben wir ja vorhin schon mal kurz erzählt. Sie ist die Freundin von Betty, bei der Tochter Elisa zur Übernachtungsparty eingeladen ist. Die Polizei forscht natürlich direkt bei Candy nach. Sie erklärt, dass sie an dem Vormittag auch tatsächlich bei Betty war, nämlich um einen Badeanzug für Elisa abzuholen.
Die Kinder wollten nämlich schwimmen gehen. Sie und Betty hätten sich kurz unterhalten, dann sei Candy zur Kirche gefahren, um eine Bibelstunde zu geben. Allerdings hat nicht nur das 5-jährige Mädchen etwas Interessantes zu erzählen, sondern auch Alan. Er muss sich etwas von der Seele reden. Es kostet ihn Überwindung. Aber dann erzählt er es doch. Fast 1 Jahr lang hatte er mit Candy, eben dieser Candy, eine Affäre. Es ist eine Geschichte wie aus einem Film. Nur, dass sie nicht von einem Regisseur, sondern vom echten Leben erzählt wird. Und diese Geschichte geht so.
Es ist ein milder Spätsommertag im Jahr 1978. Die Stimmung zwischen Betty und ihrem Mann Alan ist da gerade schwierig. Sie planen gerade das 2. Kind, Betty ist aber noch nicht schwanger und sie waren auch noch nicht bei der Paartherapie. Auf dem Volleyballfeld der Kirchengemeinde herrscht reges Treiben und mit dabei sind auch Candy und Alan. Die beiden sind ja eigentlich nur befreundet, aber an diesem Tag knistert es irgendwie zwischen den beiden. Candy ist schon länger unzufrieden in ihrer Ehe mit Pat und seit Wochen spielt sie schon mit dem Gedanken, sich eine Affäre zu suchen. Ihr Liebesleben mit Pat langweilt sie, obwohl sie erst einige Jahre verheiratet sind.
Candy und Pat haben 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit. Beide arbeiten für dasselbe Unternehmen. Er als Elektroingenieur, sie als Sekretärin. Seit die Kinder da sind, kümmert Candy sich in erster Linie um den Haushalt und die Erziehung, während Pat hauptsächlich für das finanzielle Einkommen zuständig ist. Wie auch Betty und Alan haben Candy und Pat in der Kirchengemeinde einen Anker gefunden. Candy engagiert sich sehr in der Gemeinde und der Kirche. Sie singt im Chor und unterrichtet in der Sonntagsschule. Man kennt sie als sehr extrovertierte, lebhafte und aufgeweckte Person und als liebevolle, unbeschwerte Mutter, die sich mit jedem gut versteht.
Doch wie es häufig so ist, hat auch Candy so ihre Probleme. Auch wenn ihr Leben von außen hin nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Sie ist nämlich nicht glücklich mit ihrem Liebesleben. Mit ihren 28 Jahren fühlt sie sich definitiv noch zu jung, um mit dem Thema Intimität und Lust endgültig abzuschließen, denn Candy will Feuerwerk. Doch sie weiß noch nicht so recht mit wem. Bis sie und Alan beim Volleyballspiel zusammenstoßen und sich ein Gedanke in Candys Kopf zu formen beginnt. Eines Abends, nach einer Probe des Kirchenchors, da bekommt sie dann ihre Chance. Betty ist nicht da und Alan ist gerade dabei, in sein Auto einzusteigen, als Candy ihn aufhält.
Sie redet nicht lange um den heißen Brei herum, sondern sagt offen heraus, dass sie sich sehr zu ihm hingezogen fühlt. Alan ist erstmal vollkommen überrumpelt und weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Eigentlich war es nie eine Option für ihn, Betty fremdzugehen. Immerhin sind sie ja eine Familie. Aber Candy lässt nicht locker. Ein paar weitere Tage vergehen, bis sie Alan einfach gerade heraus fragt, ob er eine Affäre mit ihr anfangen möchte. Grundsätzlich hat Alan wohl Lust, auch er ist sexuell frustriert, aber kann er das Betty wirklich antun? Alan ist sehr unentschlossen. Candy legt deshalb für ihn erst einmal eine Pro- und Kontraliste an, aber Alan tut sich mit der Entscheidung wirklich schwer.
Es vergehen Wochen, bis Alan der Sache einen Versuch zu geben scheint. Es freut ihn sehr, dass Candy sich ausgerechnet zu ihm hingezogen fühlt. Er war ja nie so wirklich ein Frauenmagnet und er hätte niemals gedacht, dass ihm eines Tages eine Frau wie Candy eine Affäre vorschlagen würde. Wie bei einem Geschäftstreffen setzen sich Candy und Alan dann zusammen, um die Regeln für ihre Affäre zu definieren. Eine Regel lautet zum Beispiel, dass die Affäre jederzeit beendet werden kann, ohne dass die Person sich dafür rechtfertigen muss. Außerdem werden sie die Sache beenden, sollte einer Gefühle für den anderen entwickeln.
Eine weitere Regel besagt, dass sie keine unnötigen Risiken eingehen werden. Treffen finden nur an Wochentagen statt, wenn die Ehepartner bei der Arbeit sind. Und zwar alle 2 Wochen an einem Dienstag oder einem Donnerstag, weil Candy an diesen Tagen nicht arbeitet und ihren Sohn an den Vormittagen immer zu einer Vorschule von der Gemeinde bringt. In einem Hotelzimmer würden sie gemeinsam zum Mittag essen. Candy bereitet das Essen vor und entweder vor oder nach dem Essen würden sie dann miteinander schlafen. Die Kosten werden sie gleichmäßig aufteilen.
Als alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und alle Regeln abgeklärt sind, legen Candy und Alan noch einen Starttermin für die Affäre fest. Der 12. Dezember 1978. Zu diesem Zeitpunkt ist Betty übrigens gerade frisch schwanger mit Kind Nummer 2. In den nun folgenden Monaten setzen Candy und Alan den Plan in die Tat um. Ihre Leben gehen weiter ihren gewohnten Gang und Candy hält auch weiterhin an der Freundschaft mit Betty fest. Sie fühle sich, ebenso wie Alan, durch die Abenteuer im Motel wiederbelebt. Auch wenn Alan, wie Candy zugeben muss, leider keine Rakete auf der Matratze ist, so wie sie es sich eigentlich erhofft hatte.
Dafür verstehen sich die beiden einfach echt gut. Sie wissen, dass sie einander vertrauen können. Sie bringen sich gegenseitig zum Lachen und beschließen bei einem Treffen sogar auf Intimität zu verzichten und einfach nur miteinander zu reden. Da überrascht es nicht, dass langsam, aber eben doch auch sicher Gefühle ins Spiel kommen. Im Februar 1979, also nur 2 Monate nach Beginn der Affäre, da äußert Candy zum ersten Mal Bedenken, dass sie vielleicht doch zu tief in die ganze Sache hineingezogen würde. Sie hat den Eindruck, als würde sie in ihre eigene Falle laufen.
Aber Alan möchte die Affäre nicht aufgeben. Er überredet Candy weiterzumachen. Doch die Magie des Anfangs beginnt langsam zu schwinden. Candy merkt, dass sie gar nicht mehr so Lust hat, sich für das Miteinander ins Zeug zu legen. Es nervt sie, dass immer sie es ist, die sich um das Mittagessen kümmern muss. Und an Alan nagt das schlechte Gewissen. Mittlerweile naht der Sommer und Bettys Bauch wächst. Im Juni 1979 ist sie bereits im 8. Monat und das Paar muss sich auf die Ankunft des Babys vorbereiten. Besonders, da die erste Geburt nicht reibungslos verlaufen ist. Alan weiß, dass Betty seine Hilfe benötigen wird.
Es war ihm ja auch von Anfang an wichtig, trotz der Affäre seine Familie nicht im Stich zu lassen. Die Vorstellung, dass Betty Wehen bekommt, während er sich gerade im Motelzimmer mit Candy vergnügt, ist für ihn unerträglich. Also entscheiden Candy und Alan gemeinsam und friedlich, die Affäre zu pausieren. Anfang Juli 1979 kommt die kleine Bethany zur Welt. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Betty leidet unter postpartaler Depression und die Ehe mit Alan fühlt sich schnell wieder an wie vorher. So richtig will es einfach nicht wieder laufen.
Ein paar Wochen nach Bethanys Geburt nehmen Alan und Candy ihre Affäre wieder auf. Doch auch bei ihnen läuft es nicht so wie vorher. Candy wirkt distanziert und Alan hat ein verdammt schlechtes Gewissen, weil Betty den ganzen Tag allein mit 2 kleinen Kindern zu Hause ist. Und weil er ja weiß, dass sie das viele Alleinsein überfordert und sie eigentlich Ruhe und maximale Unterstützung bräuchte, gerade eben auch mit ihrer Wochenbettdepression. Eines Abends dann kommt Alan nach Hause, nachdem er sich wieder mit Candy getroffen hatte. Er ist müde und will einfach nur ins Bett fallen.
Doch Betty macht ihm vollkommen unerwartet Avancen. Ihre Annäherung ist direkter und aggressiver, als Alan es gewohnt ist. Vielleicht ist es ein verzweifelter Versuch von Betty, ihr Liebesleben zu retten. Auf jeden Fall muss Alan sie abblitzen lassen. Er hat ja am Mittag schon mit Candy geschlafen und schafft einfach kein zweites Mal. Betty ist am Boden zerstört. Sie ist sich sicher, dass Alan sie nicht mehr liebt. Sie kann nicht wissen, was der wahre Grund für seine Ablehnung ist. Betty und Alan nehmen diese Konfrontation zum Anlass, eine Paartherapie zu machen. Die Therapie kann man sich wie einen Crashkurs vorstellen, der ein Wochenende lang geht.
Tatsächlich funktionieren die Tipps der Eheberatung und Alan und Betty genießen ihre neu erweckte Leidenschaft. Er beendet auch die Affäre mit Candy wieder, die mit gemischten Gefühlen zurückbleibt, denn sie hatte sich daran gewöhnt, zwei Männer zu lieben. Aber sie erinnert sich auch noch an die Regeln, die sie und Ellen mal aufgestellt haben. Die Affäre sollte ja nicht dazu dienen, ihre Familien zu zerstören. Auch Candy und ihr Mann Pat machen eine Eheberatung. Doch bei ihnen stellt sich nicht der gleiche Erfolg ein wie bei Ellen und Betty. Im Sommer 1980, als Betty ermordet wird, ist die Affäre also bereits Geschichte. Und beide Paare gehen ihrem gewohnten Alltag nach. Es scheint so, als wären alle Beteiligten tatsächlich unbeschadet aus der Sache mit dem Seitensprung herausgekommen. Bis zu jenem 13. Juni 1980.
Werbung. Werbung Ende.
Jetzt machen wir den Sprung zurück zu den Ermittlungen. Also, die Polizei hat jetzt von dem 5-jährigen Mädchen den Hinweis mit Candy bekommen, dass sie am Vormittag noch bei Betty war. Und spätestens seit Ellen von der Affäre erzählt hat, ist Candy die Hauptverdächtige Nummer 1. Und tatsächlich auch die einzige Verdächtige. Am 15. Juni, also 2 Tage nach dem Mord, lädt man sie zu einer Vernehmung vor. Candy erklärt, nichts mit alledem zu tun zu haben. Sie sei nur bei Betty vorbeigekommen, um den Badeanzug für Alisa zu holen. Man bittet sie, einen Lügendetektortest zu machen, was sie jedoch ablehnt. Allein das ist ja schon mal verdächtig.
Dann macht die Polizei Fotos von ihren Händen, Füßen und vom ganzen Körper. Dabei fällt auf, dass 3 Fingernägel kürzer sind als die anderen. Ist das Zufall? An einem Zeh entdeckt man zusätzlich noch einen Schnitt. Könnte der von einer Axt kommen? Die Spuren an Bettys Körper deuten ja darauf hin, dass sie bis zum letzten Atemzug gekämpft hat. Und dazu die ganzen Blutergüsse an Candys Körper. Candy muss mehrere Male bei der Polizei vorstellig werden. Sie muss außerdem ein Haar und eine Blutprobe abgeben. Denn bei der Untersuchung der Blutspuren am Tatort ist herausgekommen, dass es nicht nur Bettys Blut ist, das vergossen wurde.
Der Plan ist also nun, die Proben von Candy mit dem Blut und den Haaren im Abflusssieb zu vergleichen. Und es gibt ja noch mehr Beweismaterial. Denn auf der Gefriertruhe im Hauswirtschaftsraum hat man ja einen fast perfekten Daumenabdruck gefunden. Ebenso wie Fußabdrücke oben im Badezimmer. Wir machen's kurz. All diese Spuren lassen sich eindeutig Candy zuordnen. Es besteht kein Zweifel, dass sie es war, die Betty mit der Axt angegriffen und getötet hat. Und zwar, als sie für Alisa den Badeanzug holen wollte.
Am 27. Juni 1980, also knapp 2 Wochen nach der Tat, wird Candy verhaftet. Die Anklage lautet Mord. Die Beweislage ist erdrückend und Candy gesteht schließlich, ihre Freundin getötet zu haben. Allerdings aus Notwehr, wie sie behauptet. Das Ganze soll sich also wie folgt zugetragen haben. So zumindest schildert Candy es. Also, am Vormittag des 13. Juni klingelt Candy bei Betty, um Alisas Badeanzug abzuholen. Soweit waren wir ja schon. Die beiden Frauen unterhalten sich eine Weile entspannt im Haus, denn sie sind ja auch Freundinnen. Candy will gerade wieder gehen, als Betty ihr eine Frage stellt, die alles verändert. Sie soll nämlich gefragt haben, Candy, hast du eine Affäre mit Ellen?
Candy verneint, womit sie nicht Unrecht hat. Offiziell ist die Affäre zu dem Zeitpunkt ja schon längst passé. Aber Betty lässt nicht locker. Sie will wissen, ob da mal was gewesen ist zwischen den beiden. Candy erzählt ihr schließlich die Wahrheit, betont aber auch, dass es schon seit Monaten wieder vorbei ist. Genau genommen sind es 8 Monate. Daraufhin holt Betty wohl eine Axt aus der Garage, so Candys spätere Schilderung. Betty greift Candy angeblich mit der Axt an, wobei es zu der Verletzung an Candys Zeh kommt, die zu dem Zeitpunkt nur Flipflops trägt. Es entflammt ein heftiger Kampf um die Axt. Betty scheint bereit, Candy zu töten. Candy fleht um ihr Leben, woraufhin Betty sie mit einem höhnischen Sch zum Schweigen bringen will.
Und daraufhin rastet Candy aus. Sie sieht keinen anderen Ausweg aus der Situation, als zum Gegenangriff überzugehen. Sie ringt Betty die Axt ab und schlägt sie tot. 41 Mal schlägt sie zu, während die kleine Bethany in ihrem Bettchen schläft. So alles ja laut Candys Version. Aber kann das wirklich Notwehr sein? Gab es keine Gelegenheit für Candy, der Situation zu entfliehen? Genau das ist die Frage, die sich das Gericht jetzt stellen muss. 12 Geschworene werden über Candys Schicksal entscheiden, 9 Frauen und 3 Männer. Eine gute Woche lang dauert der Prozess. Es werden alle Beweise gehört und diskutiert.
Der Punkt mit den 41 Schlägen ist dabei ganz zentral, um über die Mordanklage zu entscheiden. Candy sagt, sie hatte nie die Absicht, Betty zu töten. Trotzdem hat sie ihre Freundin 40 Mal attackiert, während Bettys Herz noch schlug. Und das eine Mal, als sie dann tot war. Die Tat sei irgendwie so passiert, so Candy. Ohne Vorsatz. Ohne das alles wirklich zu realisieren. Aber kann man ihr das glauben? Als Betty tot war, ist Candy duschen gegangen, weil sie so blutverschmiert natürlich nicht zurück nach Hause gehen konnte. Ja, und dann hat sie den Tatort verlassen und gehofft, dass man sie niemals mit Bettys Tod in Verbindung bringen würde.
Am selben Tag hat sie Elisa dann zum Schwimmen gefahren, wohlwissend, dass sie nur wenige Stunden zuvor ihre Mutter brutal getötet hat. Mehr als 4 Stunden lang beraten sich die Geschworenen über den Urteilsspruch. Ihre Entscheidung verkünden sie am 30. Oktober 1980, also etwas mehr als 4 Monate nach der Tat. Das Urteil lautet Freispruch.
Richtig gehört. Die Geschworenen sind zu dem Schluss gekommen, dass Candy tatsächlich in Notwehr gehandelt hat. Die Anklage wird fallen gelassen und Candy darf das Gericht als freie Frau verlassen. Die Entscheidung der Geschworenen ist eine riesige Überraschung, mit der niemand wirklich gerechnet hat. Bettys Angehörige, aber auch die Zuschauer und die Medien sind schwer erschüttert. Der Beschluss des Gerichts kommt vielen Menschen falsch und ungerecht vor. Candy kann das Gebäude tatsächlich auch nur mit Personenschutz verlassen, der sie durch eine protestierende Menschenmenge leitet. Mörderin, schreien die Leute.
Es ist ja auch wirklich eine verzwickte Situation. Candy hat die Tat ja gestanden. Sie hat zugegeben, Betty mit der Axt getötet zu haben. Aber eben ohne, dass sie das wollte. Das erklärt sie auch bei einem Lügendetektortest. Sie sei an jenem Tag zum Haus von Betty gegangen, um den Badeanzug zu holen und nicht, um ihre Freundin zu ermorden. Aber genau das hätte eine Verurteilung wegen Mordes ja vorausgesetzt. Vorsatz. Und den gab es eben nicht. Dafür aber eine Situation, die das Gericht eben klar als Notwehr anerkannt hat.
Um das Urteil nachvollziehen zu können, ist ein Punkt von ganz besonderer Bedeutung. Denn es gibt ein Gutachten, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Candy wurde nämlich von einem Psychiater und klinischen Hypnotiseur untersucht, der ihr dabei helfen sollte, sich an den genauen Hergang der Tat zu erinnern. Candy stand nach der Tat unter Schock. Ihr Gedächtnis hat die genauen Details verdrängt. Der Psychiater versetzt Candy also in eine Hypnose, in der sie nicht nur die Tat noch einmal erlebt, sondern bei der auch etwas anderes ans Licht kommt. Nämlich ein Kindheitstrauma, das anscheinend ihren blinden Zorn beim Kampf mit Betty ausgelöst hat.
Der Grund für dieses Trauma ist ein bestimmter Vorfall in Candys Kindheit. Die kleine Candy wurde bei einem Streit mit einem anderen Kind von einem scharfen Gegenstand getroffen, der sie stark zum Bluten gebracht hat. Ihre Mutter hat Candys Schmerz daraufhin wohl nicht wirklich ernst genommen, sondern nur die Finger an die Lippen gelegt und »Sch« gesagt. Und dieses Sch hat sich dabei in Candys Unterbewusstsein eingebrannt und dann dort wie ein Trigger fungiert.
Im Streit mit Betty ist es dann zu einer Situation gekommen, bei der Candy sie angefleht haben soll, sie nicht zu verletzen. Und Betty hat daraufhin wohl nur mit einem Sch reagiert, und zwar wohl in dem gleichen Tonfall wie Candys Mutter damals. Dieses Geräusch habe dann eine blinde Wut bei Candy ausgelöst, eine sogenannte dissoziative Reaktion. Der Psychiater erklärt in seinem Bericht, dass Candy in dem Moment gar nicht gewusst habe, was sie tat. Sie habe keine Möglichkeit gehabt, die Situation zu kontrollieren. Es sei ihr erst bewusst geworden, als Betty reglos auf dem Boden lag.
So lässt sich also der Freispruch erklären, zumindest rein rechtlich. In der Anklage hieß es nämlich, dass Candy die Tat wissentlich und absichtlich begangen habe. Und genau deswegen scheitert sie auch vor Gericht. Denn wissentlich und absichtlich hat Candy dem psychologischen Gutachten zufolge eben nicht gehandelt. Dazu kommt, dass die Anklage wohl bei dem Prozess keinerlei Beweise vorgelegt hat, mit denen man Candy einen möglichen Vorsatz nachweisen könnte. Es wurde also gar nicht versucht, ihr eine Tötungsabsicht nachzuweisen, weil man davon ausgegangen ist, dass die 41 Schläge Tötungsabsicht genug seien.
Es gibt auch keine solchen Beweise. Denn eigentlich waren Candy und Betty ja gute Freundinnen. Und obwohl Candy in Ellen verliebt gewesen ist, war es ihr wichtig, zusammen mit Pat für ihre eigenen Kinder da zu sein. Sie wollte nie, dass die Familien zerbrechen. Ellen war für sie eine Affäre, aber sie hätte sich nicht für ihn von ihrem Mann getrennt. Wir reden hier also nicht über einen Mord aus Eifersucht, sondern über eine Tötung aus explosiver, unkontrollierbarer und unreflektierter Wut, deren Ursache in einem Kindheitstrauma zu finden ist.
Bettys Vater gibt dazu ein Interview, wie er zu dem Urteil steht. In dem Bericht der United Press International wird er mit den folgenden Worten zitiert. Was mich betrifft, wird schon auf eine Weise Gerechtigkeit geübt werden. Candy muss damit leben, was sie getan hat. Ich würde nicht sagen, dass ich mit dem Urteil zufrieden bin. Aber wir wissen nicht, was passiert ist. Und wir werden es nie wissen. Es gibt so einige interessante Fragen, die sich nun stellen. Zum Beispiel die Frage zum Thema Schuld. Heißt es also, weil Candy freigesprochen wurde, dass sie auch unschuldig ist?
Das Ding ist ja, dass Candy wusste, dass Bethany die ganze Zeit über im Nebenraum liegt. Sie hat das Haus verlassen, wohlwissend, dass niemand da ist, der sich um das Baby kümmern kann. Sie hat ein etwa einjähriges Baby sich selbst überlassen, obwohl ihr klar war, dass auch Ellen nicht so schnell von seiner Geschäftsreise wiederkommen würde. Das ist doch unterlassene Hilfeleistung. So würden wir es zumindest in Deutschland nennen. In den USA gibt es diesen Straftatbestand allerdings nicht. Zumindest nicht in dieser Form.
Ja, oder eine andere Frage. Wenn es wirklich Notwehr war, hätte Candy dann nicht absolut entsetzt den Notruf wählen müssen, sobald ihr klar war, was sie getan hat? Stattdessen hat sie nicht nur die tote Betty einfach im Haus liegen lassen, sondern auch versucht, die Tat zu vertuschen, indem sie die Polizei angelogen hat.
Candy, ihr Mann Pat und ihre beiden Kinder ziehen nach dem Prozess aus Wiley weg. Sie hoffen, sich in Atlanta, also über 11 Autostunden entfernt, ein neues Leben aufbauen zu können. Aber die Ehe hält nicht. Zwischen Candy und Pat steht einfach zu viel. Betty ist ja auch eine Freundin von Pat gewesen. Und nur weil Candy erwiesenermaßen die Tat nicht wissentlich und absichtlich begangen hat, heißt das ja nicht, dass Pat vergessen kann, dass seine Frau mit einer Axt 41 Mal auf ihre gemeinsame Freundin eingeschlagen hat. Dass sie zwei kleinen Kindern ihre Mutter genommen hat. Und vor allem auch, dass sie Pat über ein Jahr lang mit Ellen betrogen hat.
Tatsächlich ist Ellen auch gar nicht Candys erste Affäre gewesen. Vor ihm gab es wohl schon einen anderen Seitensprung. Und so ist es ja irgendwie auch nicht verwunderlich, dass eine Ehe nur ein bestimmtes Gewicht ertragen kann. Das Paar muss ihr Haus in Wiley übrigens verkaufen, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Candy hat ihren Job als Sekretärin aufgegeben und sich eine neue Tätigkeit als Beraterin für psychische Gesundheit gesucht. Das heißt, sie berät Jugendliche und Erwachsene, die unter Depressionen leiden. Bei der Tat war sie übrigens 30 Jahre alt, genauso wie Betty. Das heißt, heute ist sie ungefähr Mitte 70.
Wie es mit Ellen und den Kindern weitergegangen ist, darüber weiß man nicht viel. In einigen Zeitungsartikeln wird angedeutet, dass er für das Urteil kein Verständnis hat und dass Elisa und Bethany nach einem Sorgerechtsstreit bei Bettys Eltern aufgewachsen sind und gar nicht bei ihrem Vater. Der genaue Grund für diesen Streit ist nicht bekannt. Ellen hat auf jeden Fall neu geheiratet. Er war zum Zeitpunkt der Tat 33 Jahre alt, geht heute also so langsam auf die 80 zu.
Elisa und Bethany sind übrigens beide selbst Mutter geworden. Elisa lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Kansas. Sie hat Rechnungswesen studiert und soll, ebenso wie ihre kleine Schwester Bethany, ab und zu über Facebook Kontakt zu ihrem Vater Ellen haben. Wie genau die Beziehung zwischen Ellen und seinen Töchtern aussieht, ist nicht bekannt. Bethany ist Lehrerin geworden und hat mit ihrem Mann drei Kinder bekommen. Ihr erstes Kind teilt sich übrigens zufälligerweise denselben Geburtstag wie ihre Mutter Betty.
Und noch eine kurze Überlegung zum Ende hin. Vielleicht können wir diesen Fall als Erinnerung verstehen, wie wichtig es ist, die Gefühle anderer Menschen ernst zu nehmen, egal ob es sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handelt. Schmerz ist nicht immer sichtbar und kann sich über viele Jahre lang durch das Unterbewusstsein fressen.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, der Fall hinterlässt irgendwie ganz schön viel Wut in mir, muss ich sagen. Also sie hat einem Menschen das Leben genommen, das ist ja Fakt, und bekommt dafür einfach einen Freispruch. Ich finde das einfach so, so krass, dass sie keinerlei Strafe dafür bekommen hat. Nichts, gar nichts.
Ja, ich finde auch, also der Fall hinterlässt so ein bisschen so einen faden Beigeschmack. Und ich finde es auch komisch, dass sie jetzt, also ne, am Anfang habe ich noch gedacht, okay, auch mit dieser psychologischen Erklärung kann ich es irgendwie nachvollziehen. Aber dass sie ja dann zum Beispiel die Polizei gar nicht gerufen hat, das passt dann irgendwie nicht so in das Bild rein, wie ich das verstehe. Und dass sie dann jetzt aktuell auch als Psychologin arbeitet, finde ich irgendwo auch ein bisschen fragwürdig.
Naja, sie ist jetzt Beraterin, ne? Okay, aber Beraterin. Trotzdem, dennoch berät sie eben Menschen mit Depressionen. Aber weil du es gerade sagst, die Situation aus der Kindheit, also klar, ich weiß, dass man psychologische Geschichten jetzt nicht nachvollziehen kann, ne? Und nicht immer verstehen muss. Aber wenn ich mir diese Situation vorstelle, dass sie ein blutendes Knie hatte und ihre Mutter in dem Moment diesen Schmerz nicht wahrgenommen hat, klar, das ist nicht geil, ne? Ist mir schon bewusst. Aber dass diese Erinnerung und dieses Geräusch, das die Mutter da gemacht hat, etwas so Starkes in ihr ausgelöst hat, dass sie ihre Freundin ermordet hat, muss ich sagen, fällt mir das sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, genau. Also, weil du jetzt auch nochmal ermordet gesagt hast, okay, vielleicht jetzt kein Mord. Okay, vielleicht nicht vorsätzlich so, aber zumindest Totschlag. Das Problem war ja jetzt hier nur in dem Fall, dass sie deswegen ja gar nicht angeklagt worden ist. Sie wurde ja auf Mord angeklagt.
Genau, mit Vorsatz, ja.
Deswegen denke ich mal, der Fall hätte auch einen ganz anderen Turn nehmen können und dann würden wir den jetzt ganz anders besprechen, nämlich dass sie ihrer, ja aus unserer beiden Sicht, gerechten Strafe zugeführt werden würde, dass sie dann eben doch ins Gefängnis kommt dafür, aber eben wegen Totschlag.
Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass das, was wir euch gerade erzählt haben, also der Ablauf da vor der Tür und mit dem Badeanzug und wie das dann alles passiert ist, das beruht ja alles auf Candys Aussage. So, jetzt gibt es ja zwei Wege. Entweder das ist genau so passiert, wie sie das gesagt hat, also dass es wirklich Notwehr ist, oder die zweite Variante, sie lügt halt, ne? Sie lügt krass. So, das ist ja schon mal die eine Sache. Und auch das, lass uns mal die Situation anschauen. So, sie geht zum Haus ihrer Freundin und sagt so, jo, ich möchte hier noch den Badeanzug holen. Und Betty fragt sie in dem Moment, ob sie eine Affäre mit ihrem Mann hatte. Finde ich schon mal irgendwie eine weirde Situation, in der man so fragt, hey, hattest du eigentlich eine Affäre mit meinem Mann? Aber jetzt, sagt Candy ja, sei Betty in die Garage gerannt und hätte die Axt geholt. Das, finde ich, ist relativ viel Zeit, in der Candy ja gesehen hat, okay, meine Freundin kommt mit einer Axt zurück, dann ist sie stehen geblieben und hat darauf gewartet, dass man mit der Axt auf sie einschlägt? Hä? Also, das klingt für mich ausgedacht, sorry.
Also, zu dem Punkt. Ich meine, wann und wo ist die richtige Situation, um sowas anzusprechen?
Ich glaub, ja, das, true, ja.
Ich glaube, da findest du nie einen richtigen Zeitpunkt für. Und also wenn ich jetzt mal ein bisschen für Candy sprechen würde, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie gedacht hat, okay, Thema abgehakt, sie holt jetzt gerade den Badeanzug oder so. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt gerade auch nur so ein bisschen, okay, was könnte noch sein, damit wir jetzt nicht nur uns in eine Richtung bewegen, weil ich bin da ja grundsätzlich ganz genau deiner Meinung. Ich finde es auch komisch, auch wo du es gerade gesagt hast, ist mir auch nochmal so eingefallen, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Manchmal, die Jungs bei Edelcrime, die Edeltalk, jetzt sage ich schon Edelcrime, reden ja manchmal über so eine Maschine, die würde ich mir jetzt auch in diesem Fall so ein bisschen wünschen, die einfach dir alle Fragen so gesehen beantwortet, ja, dich da genau in diesen Moment jetzt reinpackt und dir genau zeigt, was passiert.
Ja, ich bin mit der Situation noch nicht fertig, du musst hier jetzt noch weitermachen mit mir.
Bin gespannt.
Weil, also ihr merkt schon, ne, ich bin überhaupt nicht auf Candys Seite und finde, dass das wirklich eine absolute Frechheit ist, dass sie wirklich überhaupt nicht bestraft wird. Sorry, ey, auch wenn es Notwehr war, ja, dann schlägst du doch nicht 41 Mal auf deine Freundin ein. Also, ja, naja, was ich auf jeden Fall eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir diese Szene uns jetzt einfach mal weiter vor Augen führen, so wie Candy sie beschreibt, ist, Betty kommt mit der Axt zurück und fängt an, auf ihre Freundin einzuschlagen. So, in dem Moment bist du doch als Freundin erstmal überrascht. So, wieso schlägt die jetzt mit einer Axt auf mich ein? Warum hat sie keine großen Verletzungen, frage ich mich. Und wie schafft sie es, die Axt ohne große Verletzungen ihrer Freundin abzunehmen und dann aber 41 Mal auf Betty einzuschlagen? Auch das kann doch nicht so gewesen sein.
Also willst du sagen, diese ganze Story von wegen, sie war da für den Badeanzug und wurde das gefragt, ist vielleicht komplett fake?
Ja, ich glaube, sie hat komplett gelogen Und sie hatte ja eine Affäre mit dem Mann und ja, die hatten Regeln, aber nur weil du eine Regel aufstellst, bedeutet das ja nicht, dass du nicht vielleicht doch Gefühle entwickelst. Ich glaube, die war mit ihrer Ehe einfach krass unzufrieden, fand es langweilig, hat sich in Alan verliebt, aber ne, sie hatten ja Regeln und Alan hat gesagt, nee, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich will es nicht. Und wie wir das ja auch schon ein paar Mal in der Akte hatten, kommt hier große Eifersucht und Besitzansprüche ins Spiel. Und deswegen hat sie Betty vielleicht aus dem Weg geräumt. Ich kann mir vorstellen, dass der Part stimmt mit Betty fragt sie, hey, hast du eine Affäre mit meinem Mann? Und vielleicht wurden auch wirklich irgendwelche Triggerpunkte bei ihr ausgelöst. Keine Ahnung, das kann ja wirklich sein. Aber ich glaube nicht, dass wir es hier mit Notwehr zu tun hatten.
Also finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich habe so ein bisschen darüber jetzt gerade nachgedacht, weil es ist ja dann doch auch wieder ein bisschen untypisch, wie sie gestorben ist. Ja, also ich würde mal behaupten, der Großteil der Frauen, die morden, die machen es eher, ich sag mal, leise. Mit Gift oder so
ja,
beispielsweise.
Ja, stimmt, ja, mit einer weichen Tötungsmethode.
Genau. Dann ist das doch eher ein bisschen unüblich wieder. Aber nichtsdestotrotz finde ich das einen sehr interessanten Gedanken.
Ja, ich meine, eine der bekanntesten Serienmörderinnen der Welt, Eileen Wuornos, ist ja auch eine sehr untypische weibliche Serienmörderin, weil die ihre Freier erschossen hat. Also, ne, das passt ja auch gar nicht dann dazu, weiche Methoden wie Ersticken, Vergiften oder so zu benutzen. Deswegen, es gibt ja die Ausnahmen. Und wenn man mich nach meiner Meinung fragt und ihr müsst sie gerade hören, dann würde ich sagen, wir hatten es hier auf gar keinen Fall mit Notwehr zu tun. Und ich finde, wie gesagt, das ist eine Frechheit, dass sie da gar nicht bestraft wurde, mit nichts, gar nichts, finde ich nicht okay, weil hier zwei Kinder ihre Mutter verloren haben, ein Mann hat seine Frau verloren, Eltern haben ihre Tochter verloren und ja, ich will mir nicht vorstellen, was die sich dabei gedacht haben, dass halt die, ich sag's jetzt mal so, Mörderin von Betty dafür nicht bestraft wurde. Und wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, ob ihr jetzt meine Worte zu hart empfindet oder ob ihr auch glaubt oder denkt, dass wir es hier nicht mit Notwehr zu tun hatten. Deswegen sind wir super gespannt, was ihr dazu sagt und würden uns freuen, wenn unter dem Posting zur heutigen Folge da ein bisschen Interaktion entsteht, wie das in den letzten Wochen auch schon war, weil wir das immer super spannend finden, was ihr dazu denkt und wie ihr euch dann auch gegenseitig austauscht. Also schreibt uns das gerne bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann würde ich sagen, danken wir an dieser Stelle Denise, denn du hast uns von diesem Fall erzählt. Vielen Dank dafür. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Palko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.